Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Gut, wenn man ein Kumpel von Pharrell Williams ist, das sind Red, Gold and Green aus West Virginia und der hat sie protegiert und weil Dave Grohl auch noch irgendwie sie gut fand, hat er gleich auch noch mitgemischt bei der LP Nummer 2. Ein wenig übertrieben der Titel, diese Platte ist knapp über 30 Minuten lang, früher hätte man Mini-LP gesagt, aber so ist das 2015. Häufig zählt eben doch mehr der Schein als das Sein. Damit herzlich willkommen zu einer Sendung, in der das überhaupt nicht der Fall ist, wo nur die Härte der Analyse, wo nur die Fakten und geschmäcklerisches Gerede zählen. Der Soundcheck hier auf Radio 1, wenn Sie noch nie dabei waren, ganz einfach. Freitags erscheinen in Deutschland neue Platten. 4 davon sind hier bei uns auf dem Tisch, wurden gehört und werden von 4 Menschen befunden und bewertet. Heute Abend Martin Böttcher, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Jörg Wunder ist dabei, hallo.
Hallo.
Und Sten Lorenzen, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Mein Name ist Andreas Müller, Stefan Linder ist unser Techniker an diesem Abend im Admiralspalast. Fast schon weihnachtliche Stimmung. Sten Lorenzen hat aus der dänischen Provinz eine Flasche Schnaps hinübergeschmuggelt im doppelten Boden seines Koffers. Steht da Aalborg Jule Aquavit.
Gut.
Es ist also Weihnachtsaquavit.
Ja.
Gut, das werden wir dann in der Sendung überprüfen.
Du hast einen Sprachkurs gemacht.
Nee, ich bin einfach
perfekt ausgesprochen und auch übersetzt.
Habe Papageien in meiner Ahnenreihe. So, es geht heute um neue Platten von Die Nerven, Saint-Germain, Tom Jones und John Grant, Grey Tickles, Black Pressure. Bitte schön, Sten Lorenzen.
Da wären wir bei noch so einem Sprachvirtuosen, der könnte das auch perfekt auf Dänisch aussprechen. Ja, wir willkommen in der Midlife-Phase von John Grant, in der es ihm ganz gut geht, kann man sagen. Der 47-Jährige lebt seit 4 Jahren in Island, ist seit 2 Jahren mit einem Grafikdesigner glücklich zusammen und die Albträume, in denen Vergangenes verarbeitet wird, die bieten reichlich Stoff für Songs. Auch auf dem 3. Album von John Grant heißt das wortgewandt und bissig auf viel Destruktives in seinem Leben zurückzublicken, auf ein fundamental christliches Elternhaus in Michigan und später in Colorado, auf ein Umfeld, in dem Homosexualität als Krankheit wahrgenommen wurde und vermutlich immer noch wird, auf die daraus entstandenen Neurosen, Depressionen, Drogenexzesse, auf verantwortungslosen Sex trotz HIV-Infektion. Kurzum, John Grant hat auch auf diesem 3. Album viel zu erzählen, auf dem Weg, sich selbst, andere und das Leben, ja, vielleicht nicht lieben zu lernen, aber wenigstens irgendwie anzunehmen. Hinter ihm liegen Stationen wie Jobben als Plattenladenverkäufer, als Kellner, Flugbegleiter, professioneller Übersetzer in einem russischen Krankenhaus, ein Aufenthalt und Studium in Deutschland, um dem ja reaktionären Umfeld seiner Heimat zu entfliehen, eine Liebe zur deutschen Sprache, die sich da entwickelt hat und dann eine längere Bandgeschichte auch mit einer Band namens The Czars. Dann wiederum ein tiefes Loch, aus dem ihm die befreundete Band Midlake half, die das erste Soloalbum von ihm auch produzierte, Queen of Denmark. Das zweite, Pale Green Ghost, entstand dann schon in Island und brachte ihm viel Anerkennung, unter anderem auch eine Brit Award Nominierung ein, nicht zuletzt wegen der, manche sagen, männlichen I Will Survive Hymne, GMF, Greatest Motherfucker. Auch auf diesem 3. Album, das jetzt also erschienen ist, bewegt er sich ja als Popsongschreiber zwischen manchmal sehr elegischen, großen Balladen und dann wieder so ganz schrulligen, funkigen Elektronummern. Titel des Albums Grey Tickles, Black Pressures. Der erste Teil des Titels ist ein isländisches Bild für die Midlife Crisis und dieser schwarze Druck, Black Pressure, ist im Türkischen der Albtraum. Insgesamt schlauer Pop, der mal so an Rufus Wainwright, mich hat er auch an Neil Hannon zum Teil erinnert, an anderen Stellen wieder an Oliver Everett von den Eels. Schlau, aber wie ich finde auch ziemlich unnahbar.
Snug Slags, John Grant, wenn man so will, eigentlich das Titelstück.
Das war das
Quatsch.
Titelstück.
Es war das Titelstück, ja natürlich. Snug Slags kommt gleich danach. Ich habe mich verzählt.
Oh, Mann.
Ja, Great Tickles, Black Pressure. Entschuldigung, geht ja wieder gut los.
Buh.
Ja, schwieriger Typ, finde ich. Ich finde es eine grandiose Platte, aber ich finde es auch eine Platte, da hat Sten total recht, die es einem erstmal echt schwierig macht, ranzukommen. Also irgendwie hält einen diese super schlaubergerische Attitüde und wo man ganz oft nicht weiß, was ist jetzt Ironie, was ist ihm bitterer Ernst, was verklausuliert er, wofür findet er Bilder oder so, das macht es erst, also es ist irgendwie so ein sehr intellektueller Pop-Ansatz. Aber ich finde, das Ganze funktioniert deswegen, weil er sich wirklich komplett da reinwirft, weil er sich absolut entblößt auf eine Weise auch und irgendwie, also zum Beispiel in diesem Lied, was ja eigentlich im Grunde vor Selbstmitleid trieft, aber gleichzeitig dann auch irgendwie so Selbstmitleid von außen betrachtet und dann dafür ein Bild entwickelt, also sozusagen er hat Depressionen, HIV, sonst was, positiv, sonst was und okay, aber er kann eben nicht mithalten mit Kindern, die Krebs haben oder so und das ist natürlich ein grauenhaftes Bild eigentlich und andererseits, ja, finde ich, riskiert er damit ganz viel und ich finde, es funktioniert. Also ich finde es auch finde, er singt grandios, das ist sowieso eine seiner Stärken und ja, also für mich ein tolles Album.
Aber diese ganzen Geschichten, die erschließen sich einem ja gar nicht beim ersten Hören, weil das ist so verborgen in den Texten und sowas. Wenn man das allererste Mal hört, dieses Album, kriegt man, oder ich zumindest, habe gar nichts mitbekommen von all diesen bösen Bildern, sondern es war für mich nur ein Teil der Songs ist sehr, sehr schön und eingängig. Dann gibt es so ein paar sperrige Songs und so wechselt sich das ab. Ich finde es gut produziert, ich mag seine Stimme und sowas. Und dann so nach und nach beim zweiten oder dritten Mal hören und dann vielleicht auch Booklet noch dazu nehmen, dann fängt man ja erst an, so richtig da reinzusteigen. Und selbst da, alles verstehe ich auch nicht, was er sagt und meint mit seinen Bildern.
Also ja? Eigentlich kann man ihn auch nur verstehen, wenn man dann noch dazu Interviews gelesen hat oder längere Artikel, die ja mittlerweile auch über ihn geschrieben werden. Ansonsten kommt man in die Geschichten ja gar nicht rein. Ich finde, aber schon, dass er so textlich ist, das schon auch ausgesprochen sarkastisch, finde ich. Also ich finde ihn sehr, sehr bitter. Das ist auch eine Stärke, finde ich, dieser Songs einerseits. Und andererseits habe ich das Gefühl, dass das auch ein Typ ist. Und deswegen, glaube ich, wird man nicht wirklich reingelassen von ihm. Das ist ein Typ, der hat gelernt, auch über viele Jahre, auch durch seine Geschichte, sich immer zu kontrollieren, immer auch sowas Unantastbares zu haben. Also auch der kann ja ganz viele Sprachen, das ist ihm offenbar auch wichtig gewesen, also auch so eine, in jeder Sprache so eine Deutungshoheit zu haben. Also der hat gelernt, sich auch so abzuschirmen auf diese Weise. Und ich habe, also schon seit der ersten Platte frage ich mich immer, warum komme ich an John Grant nicht ran? Und ich glaube, der hat das irgendwie so drauf, selbst wenn er sich so hineinwirft, wie er es offenbar tut hier eigentlich, selbst wenn er sich so hineinwirft, mich lässt er draußen vor irgendwie.
Jörg hat eben gesagt, der hängt sich rein. Warum kommst du nicht dran, Sten? Ich glaube, weil das einfach hochartifiziell ist. Also ich habe ihn einmal live gesehen, allerdings nicht so tolles Ding, nämlich im Babylon-Kino, wo Konzerte natürlich, das ist immer so eine Sache in so einem Kino. Man sitzt dann da und obwohl das eigentlich sogar in dem Falle ganz angenehm war. Und auch da war es so, es erschien mir wie eine Darstellung eines Werkes, was er eben mal so aufgenommen hat. Ich fand seine Singer-Songwriter-Sachen immer eher langweilig, vor allem auf der musikalischen Seite. Ich fand dann so seine lustige Elektro-Ansatzgeschichte viel interessanter irgendwo, beziehungsweise dann auch erleichternder endlich mal, in so einem Konzert jedenfalls. Aber ich finde es einen ganz komischen Typen, also der bei all seiner Klugheit und überhaupt es eben tatsächlich nicht schafft, ehrliche, oder sowas wie Emotionen über die Rampe zu bringen. Und deswegen, also auch, und ich finde es auch musikalisch, das ist sicherlich ganz, ganz toll gemacht und so, aber bleibt da irgendwas hängen? Bleibt da irgendein Gefühl hängen, irgendeine Melodie, irgendwas?
Doch, ich finde schon. Also ja. das Titelstück, das habe ich wirklich im Ohr gehabt die letzten Tage. Echt? Also ich habe die Platte auch nicht jetzt 10-mal gehört oder sowas, sondern irgendwie 3 oder 4-mal. Und das war für mich einfach ein Ding, was ich immer wieder so den Refrain und das war nicht das Einzige. Also ein paar der Stücke sind auch, das hatte Martin ja schon gesagt, so total schroff und abweisend. Aber die gehören auch irgendwie total dazu. Also das, was wir jetzt hören zum Beispiel.
Ja, das, was ich eben schon benannt habe. Snugslacks. And let's be clear. Joan Baez makes Gigi Allen look like Charlene Tilton. Snugslacks, baby, Snugslacks. John Grant, Snugslacks aus seiner Platte Grey Tickles Black Pressure. Und wenn ich sowas höre, muss ich immer daran denken, das ist Musik, die Deutsche gut finden. Deutsche, die auch St. Vincent gut finden und die das dann so voll witzig vielleicht finden, dass es hier so ungelenk herumfangt.
War übrigens Platte des Jahres bei Mojo. Ist das ein deutsches Magazin?
Nein, aber es war ein Riesenfehler des Mojo-Magazins.
Ah, die machen öfter Fehler. Übrigens, John Grant war auch schon Platte des Jahres bei Mojo.
Siehste?
Mhm.
Und,
total schlüssig, deine Argumentation.
Wenn man jetzt mal hier auf die Texte schaut, die ja zum Glück beigelegt sind, dann geht mir diese Schlaubergerei, Smartassigkeit oder vielleicht ist es ja auch Ironie, schlichtweg auf den Sack, wenn es dann so suffisant heißt, by the way, ich kenne Joan as Policewoman nicht.
Das okay. Ist sicherlich wahr.
Und dann let's be clear, Joan Baez makes Gigi Allen look like Charlene Tilton. Für die später geborenen Gigi Allen war ein extrem Musikant, der auch gerne mal auf die Bühne gemacht hat. Ich umschreibe das mal. Ich umschreibe das mal. Danke, Jörg. Und einer der radikalsten Spinner waren, die jemals irgendwie eine Bühne betreten haben, mit mehrfach seinen Selbstmord angekündigt. Auf der Bühne wollte er es machen, hat er dann, glaube ich, aber nicht auf der Bühne gemacht. Der hat es dann irgendwann gemacht. Anyway, also es sind schiefe Bilder, die einfach völliger Quark sind. Und ich frage mich, was das soll. Will er den Interpreten vorführen? Will er die Figur, die da singt? Es ist ja tatsächlich so eine komische Performance in diesem Song, als wenn er sich selbst zum Idioten machen will oder so. Gehe ich irgendwie nicht mit.
Aber das ist ja eine klassische Strategie fast. Also die, der sich wahrscheinlich in Jahrzehnten drauf geschafft hat. Wenn der von klein auf in so einem furchtbaren Elternhaus groß geworden ist und vor allem diese Erfahrung, ständig als schwule Sau und sowas beschimpft zu werden, das hat er im Interview gesagt, das prägt natürlich. Und dann packst du dir so einen dicken Panzer darauf. Und eine Strategie, darauf zu reagieren, ist immer, das von vornherein sowieso schon alles zuzugeben und zu sagen, ja, ich bin das, das, das und das. Und jetzt packt man noch einen drauf irgendwie. Und ich glaube, so entsteht natürlich so eine Schlaumeierei, die da in jeder zweiten Textzeile so durchkommt.
Ja. Ich finde es verquast.
Ja, aber vielleicht ist es trotzdem so die Essenz seines ganzen Lebens.
Ja, aber deshalb muss ich es ja nicht gut finden.
Nee, natürlich nicht.
Hören wir noch einen?
Jo.
Tracy Thorn ist mit dabei.
Ja, das ist auch ein schönes Beispiel für das, was wir hier besprochen haben, denn das ist eigentlich eine Liebeserklärung. Der Song heißt aber dann natürlich Disappointing, also Enttäuschung, obwohl es eine Liebeserklärung ist. Und auch hier ist alles ironisch verpackt. Also selbst dieses Liebeslied, das schafft er halt nicht, ohne diese ganze ironische Verpackung. Tja. All these things are just disappointing.
All these things are just disappointing compared to praise. Haben wir sie jetzt endlich richtig mal gehört? Oder macht sie nur Schubidu-Wap im Hintergrund?
Einmal ist sie... Nee, sie macht, glaube ich, nicht diesen
Doch,
Hintergrund. Sie hat richtig eine Rolle in diesem Stück.
Mhm. Die haben wir jetzt aber nicht mehr richtig gehört, oder?
Wir haben...
Quatsch, du hast nicht,
wie das immer so ist, wenn die Mikrofone aus sind.
Ja, enttäuschend heißt dieses Lied und das ist die Wertung für die Platte von John Grant.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit.
Der kam von Jörg Wunder.
Jo.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Nächste Platte, Jörg Wunder mit Die Nerven.
Ja.
Out heißt die Platte, Out.
Es rauscht mal wieder ziemlich im deutschen Medienblätterwald. Eine Wahnsinnsband, genauer die am miesesten gelaunte Band, die dieses Land momentan zu bieten hat, hört der Rezensent der Zeit. Der Kritiker vom Spiegel glaubt, die verzweifelteste, düsterste deutschsprachige Band zu hören, und zwar eine, die gegen eine Palisade aus betäubten Kleinbürgern anlärmt. Mit den betäubten Kleinbürgern sind beispielsweise die Käufer von Robin Schulz neuer CD gemeint. Der vom Musikexpress sagt, so etwas hat es auf Deutsch noch nie gegeben. Das Magazin Intro erklärt die Nerven einfach zum State of the Art in Sachen deutschsprachigen Noise Rock. Der Wiener Standard schrieb, allerdings schon vor anderthalb Jahren, im Februar 2014, vom vielleicht besten deutschen Trio seit Trio. Besagtes Trio, das sind Julian Knot, Bassist und Sänger, Max Rieger an der Gitarre und Kevin Kuhn an dem Schlagzeug. In dieser Formation spielen die Nerven seit 2012 zusammen. Zwei Jahre zuvor haben sie sich in Esslingen bei Stuttgart gegründet. Und das machen sie, deutschsprachige Postpunk, Noise Rock, schroff, von den Texten her eher pessimistisch, mit ja ein bisschen sloganhaft verkürzten Lyrics. Das Ganze dargebot mit so einer Scheißegal-Haltung, für die wiederum der Standard eine schöne Formulierung fand. Die Nerven wollen nichts von der Welt, die Welt will was von ihnen. Und tatsächlich rückt die Welt langsam näher an die Band heran. Gerade wurden sie bei den Awards des Verbandes unabhängiger Musikunternehmen als bester Act 2015 ausgezeichnet. Die neue Platte Out ist nach den bei einem kleineren Indie-Label erschienenen ersten beiden Alben nun das erste, das bei einem etwas größeren Label erscheint, bei Glitterhouse. Produziert hat das Ganze Ralf Milberg, der laut Stuttgarter Zeitung den krachenden Sound für junge Gitarrenbands aus der Region Stuttgart einfängt und unter anderem Bands wie Human Abfall, Karies oder Kaufmann Frust produziert hat. Da braut sich also ein bisschen was zusammen im Schwabenländle. Und wir hören jetzt als erstes das Stück Barfuß durch die Scherben.
Ich gehe barfuß durch die Scherben.
Die Nerven und Barfuß durch die Scherben aus der Platte Out, hier im Soundcheck auf Radio 1. Also der Name der Stunde, schon vor der Sendung wurde auf der Seite Andreas Müller Soundcheck auf Facebook gefordert, die Nerven müssten in die Sendung, und als dann rauskam, dass sie in die Sendung kommen, gab es große Begeisterung. Ich finde das hochinteressant, also dass da so ein Feuer entfacht ist bei alten und jungen Hörerinnen und Hörern, mit einer inhaltlichen Ausrichtung und einem musikalischen Gerüst, das eigentlich durch und durch bekannt scheint.
Ja, und zwar sogar schon in mehrfachen Schichten irgendwie. Also ich finde, das ist ja sozusagen so, also wenn man es jetzt nur auf deutsche Post-Punk-Geschichten runterbricht, dann würde man ja sagen, okay, so die Urblaupause ist irgendwie Monarchie und Alltag und vor allem Paul ist tot, der Song irgendwie. Dann gab es diverse so Rezipionsgeschichten schon in den 80ern, dann vor allem in den 90ern, also die frühen Blumenfeld, Tokotronic, Ostzonen-Suppenwürfel machen Krebs, die frühen No-Twist und so. Und das ist jetzt mindestens die dritte, vierte Erinnerungsschicht und so, aber andererseits, also ich muss, also ich denke bei mir auch so, wenn ich das höre, so denke ich irgendwie, ich fühle mich nicht angesprochen erstmal so, was natürlich wahrscheinlich einfach mit biologischen Gründen zu tun hat. Also ich bin, ja, fühle mich.
Weil du wie ich ein lila Launebär bist.
Ich bin ein lila Launebär, aber ich höre auch nicht unbedingt gern die neue Wanda zum Beispiel, die ich ja vielleicht gerne hören müsste, wenn ich ein lila Launebär wäre. Nur. Aber ist egal. Also schlecht gelaunte Musik höre ich ja schon ab und zu mal, durchaus. Und auch welche sogar mit deutschen Texten irgendwie, aber. Es stimmt, so ein bisschen ein Argument, warum ich nicht so richtig in die Platte reinkomme, ist tatsächlich die völlige Abwesenheit von Humor irgendwie, was bei Blumenfeld oder Tokotronic fand ich anders war. Also
Euch kann man es aber auch nicht so recht machen, ne? John Grant mit seiner Ironie.
Hey, den mochte ich.
Okay, stimmt, du ja.
Bei mir kann man es eh nicht recht machen.
Dem lila Launebär kann man es nicht recht machen. Ich finde das nicht nur eine gute Platte, ich finde es so eine sehr, sehr gute Platte, ehrlich gesagt. Mir gefallen diese Texte, diese Musik. Wir müssen ja jetzt nicht so tun, als wäre das mal die Musik gewesen, die irgendwie tot gespielt wurde, weil sie ständig überall an jeder Ecke lief oder sowas. Sondern erstens ist es schon eine ganze Weile her und zweitens ist das, ja, ich will es nicht Underground-Musik nennen, aber es war jetzt nie eine Mainstream-Musik und so. Ich finde nicht, dass die tot gespielt ist. Man kann sagen, da wird jetzt soundmäßig vielleicht nicht so viel Neues dazugepackt. Im Gegenteil, da bleibt man ja schon ganz schön in dem drin verhaftet. Und trotzdem, wenn eine junge Band irgendwie, die aus der Provinz bei Stuttgart kommt, so eine Musik für sich entdeckt und dann ja losspielt, finde ich das gut. Und diesen Spruch, den Jörg vorhin gesagt hat oder die du zitiert hast, die wollen nichts von der Welt, aber die Welt will langsam was von ihnen. Ich glaube, dass das Quatsch ist. Ich glaube, dass sie eine ganze Menge von der Welt wollen. Vor allem wollen sie, glaube ich, dass die Welt eine andere ist als die sie ist.
Stehen.
Ja, also ich finde es auch ein bisschen ungerecht, jetzt der Band vorzuwerfen will ich jetzt nicht sagen, aber die Band damit zu konfrontieren, dass es die dritte oder vierte Welle dieser Musik ist, das stört uns ja bei in anderen Genres oder Stilarten auch nicht. Doch, wenn Amerikaner wiederholt wird oder so, dann sagen wir toll, dass junge Bands das wieder entdecken. Und hier ist nun irgendwie so ein bisschen griesgrämig, wird jetzt ein bisschen griesgrämig drauf geschaut, weil sie ja, klar, also ist alles schon da gewesen. Andreas hat das gerade, als die Musik lief, schön beschrieben auch. Immer wieder diese dissonanten Klänge, immer diese Halbtonverschiebungen. Wobei ich finde, auf diesem Album haben sie sich schon ein bisschen weiterentwickelt. Also sie trauen sich auch mal, so ein Stück so ein bisschen meandern zu lassen. Das finde ich ganz gut. Oder es trudelt dann mal mit so ein paar interessanteren Melodielinien aus. Oder sie haben mal eine Trompete hier und da eingesetzt. Ich finde das ganz, ich finde es schon
so
ganz...
So eine Certain Ratio-Trompete.
Ja, ich finde das...
Zum Glück nicht.
Ich finde es ganz clever auch, wie sie sich weiterentwickeln. Ich fand es dann über die Dauer des Albums, war es mir auch zu bleiern. Also ich fand es dann echt, also es setzt sich ja so einfach durch die Songs immer so weiter fort. Muss natürlich so sein, aber ich fand es dann irgendwann so, okay, es ist bei ihnen dann auch durchbuchstabiert nach dem sechsten oder siebten Song.
Ja, gut, also mit dem, das war dieses Musikexpress-Zitat, was mich natürlich dann nervt. Da kann die Band nichts für, das ist dann auch eher was für den Musikjournalisten-Stammtisch, da kann man sich dann drüber streiten, aber zu sagen, sowas habe es in deutscher Sprache noch nicht gegeben, ist natürlich kompletter Mumpitz, ja. Also Blödsinn. So, wir hören jetzt Wüste. Wüste, die Nerven aus ihrer Platte Out hier im Soundcheck auf Radio 1. Ja, es scheint so zu sein, als wünschte die deutsche Musikpresse nichts mehr als eine neue Welle vieler junger deutscher Bands. Und da gibt's ja tatsächlich so einiges. Messer, die auf dem gleichen Label übrigens erschienen oder erscheinen wie die Band früher. Sie haben, sind zu Glitterhaus gewechselt, die Nerven von This Charming Man. Was? Ich habe den Faden verloren.
Karies.
Jetzt wolltest du Trümmer, wolltest Trümmer du jetzt wollte sagen. Ja. Ja, genau, Trümmer und so. Und da fächert sich doch schon sofort was auf. Also Trümmer, die ja gefeiert wurden wie nichts Gutes. Und wenn man das mal vergleicht, dann ist natürlich klar, so hier, hier sind ganz andere Wunden offen. Hier wird ganz mit ganz anderem Schmerz gelebt und mit ganz anderer Intensität gespielt, als andere Bands das hinkriegen, die dann eben doch an der Oberfläche bleiben teilweise. Mhm. Wenn sie auch inhaltlich versuchen, da irgendwas aufzureißen, aber es kommt halt nicht rüber. Das hier kommt natürlich wirklich rüber und diese Platte am Stück zu hören, ist schon eine Tortur bisweilen. Also insbesondere, wenn die Sonne scheint. In 2-3 Wochen ist das vielleicht wieder was ganz anderes, keine Ahnung. Aber ja, wobei ich das Vorgängeralbum Fun deutlich besser fand, muss ich sagen. Also irgendwie geschlossener und von den Songstrukturen her besser. Also das Erste, was wir gehört haben, Barfuß durch die Scherben. Das ist ja so ein Stück, das kann man sich live so als 20-Minuten-Fläche vorstellen, wo es immer wieder anschwellt und so. Also für mich ist das sehr fragmentarisch und wenig geschlossen. Also, aber ja, vielleicht erwischt es mich irgendwann auch nochmal.
Ja, den Verdacht habe ich nämlich auch so ein bisschen. Also, dass es sein könnte, dass die Platte, also wie gesagt, was du vorhin meintest, ich will denen nichts Böses, im Gegenteil. Also ich finde, die Platte ist eigentlich super gemacht. Es gibt nichts an der Platte, was ich konkret kritisieren würde oder so, was ich bemängle. Also ich stelle einfach nur fest, sie erreicht mich irgendwie nicht, wofür ich eben eher die Gründe bei mir sehe als bei der Band. Und andererseits denke ich auch manchmal, es könnte durchaus noch sein, dass die mich total kicken. Das ging mir nämlich bei Tokotronic am Anfang auch so. Und da dachte ich am Anfang auch, was ist denn das irgendwie für ein Kikifatz irgendwie, als die erste Tokotronic rauskam und nach einer gewissen Weile oder so war ich dann aber total drin, obwohl ich schon damals für die Musik eigentlich viel zu alt war, könnte man sagen. Also selbst das war irgendwie nicht meine Generation oder sowas und trotzdem hat mich Tokotronic dann irgendwie gepackt. Und keine Ahnung, also ich habe schon den Eindruck, dass ich finde im Gegensatz zu Andreas, ich finde die geschlossen, die Platte. Also ich finde die in sich sehr gut ineinander geschichtet irgendwie. Also die Songs und auch wie die auf der Platte angeordnet sind, das finde ich schon sehr stimmig und gut. Also ich mag die lieber als die letzte von denen.
Aber ich verstehe nicht dieses Argument mit dem Alter. Also für mich ist das nicht eine Platte für junge Leute in dem Sinne. Für mich ist das eine, wenn du so willst, eine zeitlose Platte.
Also Platte für wütende Leute.
Ja, ich würde noch nicht mal sagen wütend. Also die selber im Interview sagen ja auch, dass sie gar nicht so wütend sind, ne? Wie ihnen da immer in den Mund gelegt wird. Also scheinen auch völlig normale Menschen zu sein irgendwie. Bloß die Musik hat halt eine gewisse Dramatik, so, also wie sich die Songs so aufbauen und dann gibt's so eine explosionsartige Entladung und dann meandert es wieder so ein bisschen hin und
aber
so.
Aber doch vorhersehbar, also wirklich, da das Stehen, du hast natürlich recht, klar, man darf das nicht immer wieder, ne, haben wir alle schon gehört oder so, aber das habe ich tatsächlich einfach schon fünfmal zu viel.
Das wird mir aber das mit einer englischsprachigen Band genauso
tun. Ja, ja, natürlich.
Also so, das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt eine deutschsprachige Band ist. Also so, das wird mir jetzt
mit. Aber trotzdem finde ich, ist es gut gemacht. Also es gibt so viele deutsche Bands, wo man immer sagt, irgendwas stimmt da nicht so mit dem Sound oder die Ansprechhaltung oder sowas. Jetzt völlig anderes Feld, zum Beispiel Miss Platinum. Irgendwas ist mit dem Album ist nicht cool. Ja? Und dieses Album hier, ich finde das so irgendwie cool.
Es ist das größte Rätsel, nichts passiert, du mittendrin. Und innerhalb des Raums sind jedes Instrument verstimmt.
iPhone heißt dieses Stück von der Band Die Nerven aus ihrer Platte Out. Und das ist die Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit.
Der Hit kam in diesem Falle von Martin Böttcher. Applaus, Applaus. So, deutschsprachig bis zu den Nachrichten mit Enno Bunger. Der hat seine neue Platte Flüssiges Glück genannt. Das kennen wir, das steht mir gerade auf dem Tisch hier. Der Weihnachtsaquavit aus Dänemark, herangeschmuggelt von Sten Lorenzen. Und das Stück hier heißt Neonlicht.
Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend.
Well, I'm eating dirt, it doesn't hurt, and I'm wrong again. It's the same old situation. My back is broken, the girl is gone, and I'm up in smoke. It's the same old situation.
Jesse Malin hat schon wieder eine neue Platte gemacht, die heißt Outsiders und daraus war gerade Here's the Situation zu hören. Da sind wir wieder hier mit dem Soundcheck auf Radio 1. Herzlich willkommen zu dieser Stunde im Studio. Martin Böttcher, Jörg Wunder, Sten Lorenzen, Andreas Müller und Techniker Stefan Lindner und zwei Platten haben wir noch. Und die nächste kommt von Tom Jones und heißt Long Lost Suitcase. Ja, es ist seit einigen Jahren meine neue Tradition, dass große Namen plötzlich im Alter nochmal richtig gute Platten machen. Willie Nelson, Johnny Cash, gibt es noch ein paar andere.
Donovan? Ja, hat auch eine Rick Rubin produzierte Platte nochmal.
Neil Diamond und so. Und insofern ist das eigentlich nichts wirklich mehr Erregendes, Neues. Und es gibt auch eigentlich nicht mehr diesen kleinen Mitleidsbonus oder diesen Vorschuss, dass man sagt, ach toll, also die können ja noch richtig was. Es ist einfach zu etabliert, glaube ich, inzwischen. Tom Jones hat jetzt schon das dritte derartige Album vorgelegt mit Long Lost Suitcase, wo er so ein bisschen vielleicht abarbeitet, angeblich, was ihn beschäftigt hat über die vielen Jahre seiner Karriere oder musikalische Genre, die ihm liegen, die er mag. Der ehemalige Staubsaugervertreter, der in den frühen 60ern angefangen hat, versuchte Musikstar zu werden und das dann tatsächlich Mitte der 60er Jahre schaffte. Einer der größten Stars, die Großbritannien überhaupt jemals hervorgebracht haben. Es ging einher mit auch so einer Mainstream-Entwicklung populärer Musik. Er war die perfekte Besetzung für Fernsehshows mit Musik. Toller Moderator, sah gut aus, der Tiger und war dann befreundet mit Elvis, letztlich Last Exit Las Vegas, wo er über Jahre die Shows ausverkauft hat. Aber musikalisch, da braucht man nicht drüber zu reden. Die Platten verkaufen sich immer ganz ordentlich, aber der Mann war im Prinzip durch fürs Popgeschäft, fürs neue, aktuelle Popgeschäft. Und dann 1988 kommen Art of Noise und machen das Richtige. Sie nehmen mit ihm die Komposition Kiss auf. Er kannte die überhaupt nicht. Es war sein Sohn, der gesagt hat, hier Alter, du hast immer noch eine gute Stimme, hör dir doch mal an, was da draußen los ist. Da passiert nämlich gerade wieder eine Pop-Revolution in England. Und das funktionierte sehr gut auf Singles. Also er hatte einige Single-Hits, er hat die Talking Heads unter anderem gecovert, hatte Cameo-Auftritte in den Filmen und so weiter und so fort. Und es war ein ganz gutes Rezept. Sohnemann sagte, was angesagt ist. Und das hat er dann gemacht. Dann 2010 Praise and Blame, 2012 Spirit in the Room. Ethan Johns, der Sohn von Glyn Johns, kam an seine Seite als Produzent
und hat quasi die Rolle des Sohns übernommen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich jetzt so eine Herzensangelegenheit von Tom Jones ist. Denn das Repertoire ist überraschend, wie ich finde, auf dieser Platte, interessant. Aber ich glaube nicht, dass die Milk Carton Kids zum Beispiel für ihn eine wirklich richtig große Bedeutung haben, die hier gecovert werden. Da hat dann doch wahrscheinlich Ethan Johns, Jahrgang 69, ein bisschen dran gewirkt und getan und gemacht. Aber es gibt so Momente, bei denen ich mir denke, ja, vielleicht hat er den Track damals gehört und dachte sich, verdammt, den würde ich auch gerne mal singen, aber ich kann es nicht, weil ich ja in Las Vegas auftrete. Nämlich das erste Stück, was wir aus dieser Platte hören. Und das ist im Original von den Rolling Stones, 1968 auf Beggar's Banquet erschienen und heißt Factory Girl.
Waiting for a girl who's got curlers in her hair. Waiting for a girl, she has no money anywhere.
Tom Jones singt die Rolling Stones Factory Girl aus der Platte Long Lost Suitcase und höhnisches Gelächter, verachtende Bemerkungen erschallen sofort, als das Stück losging. Eigentlich wollte ich unter Protest das Studio verlassen, aber nun gut.
Also ganz ehrlich, ich finde es fast unerträglich. Also diesen Song im Besonderen, aber eigentlich fast die ganze Platte. Es sind so zwei, drei langsamere Stücke drauf, die ich ganz gut finde. Aber ansonsten dieses Country-Rock-ähnliche, dieses Angefolgte und sowas. Ich weiß nicht, du hast gesagt, weil das schon so viele machen, darf dieser Spruch eigentlich nicht mehr fallen. Er kann es immer noch. Aber dieser Spruch fällt natürlich immer noch. Ja. Ich weiß nicht, die Hälfte der Kritiken, die ich gelesen habe, da stand halt drin, er hat immer noch das Feuer in sich und so. Ich finde, es trifft alles nicht mehr zu. Ich finde das nicht peinlich, aber ich finde es komplett überflüssig, so eine Platte. Total irrelevant.
Also ich habe mich im ersten Moment, als ich die Platte das erste Mal gehört habe, auch gefragt, warum zum Geier sollen wir diese Platte im Soundtrack besprechen? Die hat doch wirklich nichts, gar nichts mit der Gegenwart zu tun. Okay, das ist natürlich kein Argument sozusagen, weil klar, es gibt irgendwie jede Menge rückwärtsgewandte Platten, die irgendwie spannend und interessant sind. Hier, mir ging es am Anfang so ein bisschen wie Martin und ich habe am Anfang gedacht, das klingt teilweise wirklich wie in einer Karaoke-Kabine irgendwie so. Er geht voll aus sich raus irgendwie und man hat das Gefühl, man sieht wirklich so sein Zäpfchen beim Singen und aber teilweise passt es eben überhaupt nicht zu den Stücken. Also und hier bei Factory Girl muss ich auch sagen, also das klingt ja viel älter als das Original, das von 1968 ist und keine Ahnung, Mick Jagger hat da einfach andere Möglichkeiten gehabt oder die Stones waren eine andere Band sozusagen. Und
irgendein Folk-Heini damals hätte dir auch das um die Ohren gehauen, das für eine beschissene Version die Stones da von einer englischen Folklore aufnehmen. Also es ist Popmusik am Ende des Tages.
Ja, aber er macht
daraus
wieder...
Das war bei den Stones auch schon so und das haben wir hier auch nochmal.
Jetzt hast du mich voll aus dem...
Ja, das ist
gemein, ey.
Nö. Ich finde auch, das ist echt ein Tiefpunkt auf dem Album, dass ich ansonsten, also das ist mir auch zu dieses Gefiedel und so, also das hat mir gar nicht gefallen. Es gibt auch ein paar Nummern, da würde ich auch sagen, die Originale oder was heißt Originale, aber die älteren Versionen sind toller einfach und man merkt dann auch, dass natürlich Tom Jones auch eine ganz bestimmte Art zu singen hat, die natürlich auch dazu führt, dass jetzt hier über 13 Songs dann irgendwann so der Eindruck entsteht, naja, so ein bisschen ist es dann doch alles über einen Kamm. Trotzdem, ich finde, es ist trotzdem ein tolles Album, weil ich finde einfach, der ist ein Wahnsinnsinterpret. Also das muss man schon sagen. Ich hatte so einen Schlüsselmoment, ich musste irgendwann, weil mich meine Kinder genervt haben, meinen Kopfhörer zur Seite legen und irgendwie Knäckebrote schmieren oder sowas. Und es lief, was normalerweise ja nervt, da läuft dann irgendwas auf dem Kopfhörer weiter, man hört es so im Hintergrund. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, also selbst dieser mickrige Kopfhörersound, du kannst, der begleitet dich durch jeden Raum mit seinem, der hat halt wirklich eine Charakterstimme und die trägt auch dieses Album, finde ich. Also es gibt ein paar Tiefpunkte wie Factory Girl, finde ich. Aber ansonsten sind auch wirklich, zum Beispiel gleich die erste Nummer, Opportunity to Cry, das finde ich ist großartig, was er aus der Willie Nelson Nummer gemacht hat, zum Beispiel.
Und das sind wahnsinnig schöne Fotos im Booklet, also so, die sind einfach echt hinreißend, also so aus allen Karrierephasen, vor allem aus den frühen, wo er noch auch ganz, gar nicht wie Tom Jones aussah, also noch so...
Ja, aber da geht die Lüge doch schon los auf dem Coverfoto. Ich weiß nicht, wie alt ist er da? 20 oder 25, höchstens 30 oder sowas. Und da ist er eben noch dieser schöne, eindrucksvolle Mann. Und wenn man ihn jetzt sieht, ich meine...
Moment, der ist immer noch für 75, sieht er ja, doch echt aber verdammt
der,
gut
nein,
aus.
Der Typ ist geliftet, der hat die Augen gemacht und so. Der ist eine Karikatur seiner selbst, finde ich.
Der hat die Augen gemacht?
Ja, das sieht man sofort. Das ist so ein typisches Las Vegas-Produkt.
Scheiße.
Aber das ist es doch genau. Ich meine, John Lennon hat, wann ist die rausgekommen? Ich glaube, 75 aufgenommen und 76 erschienen, Rock'n'Roll. Da ist er vom Star-Club zu sehen. Als Rocker, so. Die Platte haben damals alle gehasst, weil sie angeblich nicht dem Genie John Lennons entsprach. Ich liebe diese Platte. Es ist, John Lennon spielt seine Lieblings-Rock'n'Roll-Lieder. Ein paar Soul-Standards und so. Es ist die weiße englische Arbeiterklasse-Idee von dieser Kultur, von dieser Musik. Und der Typ, der natürlich durch Las Vegas-Hölle und was weiß ich gegangen ist, geh mir weg mit Authentizität und was weiß ich und überhaupt. Aber hier ist so ein alter Kerl, der sagt, what the fuck, gib mir einen Song und ich mach was draus.
Take my love, I wanna give it all to you. And you can take my lips.
Tom Jones, Take My Love, I Want To Give It. Und Andy Fairweather Low spielte die Rhythmusgitarre ja gerade.
Fragt sich, wer den noch kennt.
Niemand.
70er Jahre, natürlich eine große Figur im britischen, ja, wie nennt man das, Blue-Eyed Soul oder irgendwie sowas. Aber ja, irgendwie so ein bisschen klingt es dann doch nach Altstadtfest in Pontypridd oder wie das heißt, wo er herkommt. Irgendwie.
Ja, das ist eine zweitklassige Rock'n'Roll-Coverband gerade gewesen. Zumindest von der Stimme her.
Never fucking ever.
Das Beste, was er gemacht hat, war sowieso bei Mars Attacks mitzuspielen. Und da sich selbst zu spielen, das war doch großartig. Also in Las Vegas und überhaupt. Dann irgendwie noch einen der Marsianer mit einem Knockout irgendwie so K.O. zu schlagen. Hammer. Ich weiß nicht, also ich habe Tom Jones auch nie als Albumkünstler empfunden irgendwie. Also daran haben diese drei Platten, die er jetzt sozusagen, ich will jetzt nicht sagen am Ende, aber im Herbst seiner Karriere gemacht hat, auch nicht so richtig was geändert. Also er war immer irgendwie jemand, der Singles gemacht hat und die waren dann auch teilweise richtig großartig, aber er hat nie eine eigene künstlerische Herangehensweise an eine Platte gehabt irgendwie. Also, weiß nicht, vielleicht liegt es einfach daran, dass, ja, er ist halt ein Interpret. Okay, das sind andere auch, aber bei ihm ist es halt besonders stark irgendwie. Als Singles-Künstler ist er natürlich einer der größten, die es in England je gab, aber eine ganze Platte von ihm, weiß nicht. Selbst Green, Green Grass of Home, was ja irgendwie so eines seiner frühen Meisterwerke ist, selbst da gibt es ein paar Ausfälle drauf.
Ja, ihr seid sehr gegen diese Platte, merke ich.
Gar nicht.
Ich bin sehr für. Ich bin auch für den Mann, der vor ein paar Jahren noch gesagt hat, auf die Frage, ob er sich denn die Haare färbe, das ja ewig verneint hat und dann irgendwann sagte, ja, natürlich, wenn er es nicht tun würde, würde er aussehen wie der Weihnachtsmann. Und kurz darauf hat er dann damit auch aufgehört, weil er irgendwie meinte, nee, ist totaler Quatsch, was soll der Mist? Also ich kann das ja nicht verleugnen, dass ich jetzt schon über 70 bin und überhaupt. Und ich finde,
seit fast 60 Jahren verheiratet, ne? Also so seit 1957 oder so.
Und seit fast 60 Jahren auf der Bühne. Und ich finde einfach hier, das ist für mich so eine große Entertainment-Legacy, so eine Schule, die es einfach nicht mehr gibt. Also ich meine, guck dir so einen Robbie Williams an, wie lächerlich da diese Versuche sind. Das sind eben, hier ist ein Leben gelebt und ich finde einfach diese Chuzpe toll. Ich finde dieses Ding toll, dass er da rangeht, reingeht, sich da leiten lässt von einem Typen, der sein fast Enkel sein könnte. Naja,
gut. Aber ich finde diesen Vergleich mit Robbie Williams gar nicht so schlecht. Also, aber ich finde auch Robbie Williams gar nicht so schlecht, wie du ihn jetzt gerade machst irgendwie. Die sind halt jeweils so Vertreter ihrer Zeit. Und natürlich sind das gerade Tom Jones so in allererster Linie ist es für mich ein Entertainer und nicht so sehr ein Vollblutmusiker, sondern der kann halt, der hat eine Bühnenpräsenz, der hat eine Ausstrahlung, Charisma wahrscheinlich, der hat einen bestimmten Witz und sowas und all das transportiert sich hier für mich auf diesem Album nicht so. Ich finde die Songauswahl finde ich toll, was er draus macht, finde ich nicht überzeugend.
Ich war zum Beispiel richtig neidisch, dass ich dieses Jahr nicht beim Tom Jones Konzert war. Also ich habe dahinter ja wirklich hymnische Kritiken drüber gelesen. Also so, dass die Leute quasi beim ersten Song aufgesprungen wären von ihren bestuhlten Plätzen und bis zum Ende nicht mehr sich hingesetzt hätten. Und
ich glaube nicht, dass du mit aufgesprungen wärst.
Aber ach doch
das glaube ich schon.
Doch, das glaube ich auch. Doch.
So einer bist du nicht, Jörg.
Doch. Martin, hallo?
Ich finde ja, dass man genau das auch Und das, finde ich, ist doch das echt Starke an diesem Album. Er ist ja nicht nur ein Interpret, der das jetzt irgendwie macht, weil er es gut kann, sondern ich habe den Eindruck, der macht das, weil das da ist 100% Energie dahinter. Das ist echt, für ihn ist das echt, also Spaß ist vielleicht ein blödes Wort, aber ich glaube, der hat da echt, dem gibt es was, da zu stehen und diese Songs zu interpretieren. Der will das. Das finde ich total überzeugend an diesem Album, auch wenn ich finde, dass es ein paar Nummern gibt, die finde ich irgendwie fehlplatziert oder so, oder da denke ich, ja, passt die Stimme nicht oder so, aber ich meine, es sind 13 Nummern und davon sind einige, sind doch echt ein paar Knaller dabei.
Aber das wissen wir natürlich überhaupt nicht, ne? Also, was er sich dabei gedacht hat hier bei diesem Album.
Ja, meiner Ansicht nach. Ich denke, das Konzept wird nicht seins sein, also da würde ich auch eher denken, dass der Ethan Jones da
der kann das nicht ertragen, dass er vielleicht nicht mehr im Scheinwerferlicht steht. Also, der muss immer irgendwas haben, womit er wieder und sei es nur ein paar Interviews oder sowas und sei es ein paar Live-Auftritte oder sowas. Aber der Typ ist halt Entertainer, der steht seit Jahrzehnten auf der Bühne. Der kann wahrscheinlich nicht ohne.
So what?
Der ist auch immer noch richtig groß. Also er hat ja auch gerade irgendwie seine Autobiografie veröffentlicht.
Aber er bräuchte keine Platten mehr zu machen. Die haben sich alle nicht mehr verkauft. Also die letzten beiden haben in England zwar die Top 10 erreicht, aber auch nur in England. Also
da macht er auch immer noch so die, also richtig große Hallen voll. Mhm. Also
die Autobiografie ist erschienen gerade,
ja. Over the Top and Back.
Das ist doch sogar das Begleitalbum dazu.
Ja, genau.
Die Songs heißen doch so wie die Kapitel in der Autobiografie.
Mhm. Irre.
Wusste ich irgendwo gelesen.
Ich hatte jetzt gedacht, in Vorbereitung zur Sendung hättest du die 2000-seitige Autobiografie mal eben.
Nee, leider nicht. Die erscheint bei uns, glaube ich, heute oder am Montag oder so.
Wir lesen noch im Original.
Martin. Ja, aber selbst im Englischen ist sie noch nicht da. Glaube ich.
Hätte man sich die Fahnen schicken lassen können.
Das PDF-File.
So, der nächste Song, Elvis Presley Blues. Da dachte ich, der könnte ja sogar von ihm sein. Ist er aber nicht. Ist von Gillian Welch. Das Original ist ein hübscher Hilly-Billy-Track. Aber was haben die hier draus gemacht? Grandios, wie ich finde. Elvis Presley Blues, Tom Jones.
He shook it and he beat that steam drill, baby. Well, bless my soul, what's wrong with me?
Ja, hier haben wir dann mal das Phänomen, besser als das Original, in der Interpretation des Tom Jones, der Elvis Presley Blues aus der Platte Long Lost Suitcase mit dieser Wertung hier.
Hit, Hit, geht in Ordnung, Niete.
Ja, Sten Lorenzen und ich sind der Ansicht, diese Platte sei ein Hit. Jörg Wunder meint, sie geht in Ordnung und Martin Böttcher meint, Niete.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Letzte Platte, Saint-Germain. Martin, bitte.
Ludovic Navarre oder Navarre, keine Ahnung, mein Französisch lässt mich da immer im Stich, ist Saint-Germain. Und als Saint-Germain hat er 2,5 Alben bisher veröffentlicht. Tourist, Boulevard und eine Art Compilation mit seinen besten Maxis From Detroit to Saint-Germain. Nicht viel, aber diese frühen Sachen hatten etwas. Das war Musik, die sehr sauber produziert war und die das Bedürfnis nach Downbeat, Chill-Out, Café Del Mar, House trifft Acid Jazz traf. Klänge, die einen irgendwie befriedigen. Und zwar bei allen Vorbehalten gegenüber dieser Art von Musik hat dieser Ludovic Navarre das nämlich sehr gekonnt hinbekommen. Jetzt, 15 Jahre nach dem letzten, gibt es ein neues Album, das selbstbetitelte Saint-Germain. Und Saint-Germain hat sich auch deshalb so viel Zeit gelassen, weil es überhaupt keinen Druck gab. Tourist, der Vorläufer, soll sich 3 Millionen Mal verkauft haben. Und 2 Jahre anschließende Tour hat sicherlich auch nochmal Geld in seine Taschen gespielt. Saint-Germain wollte aber auch etwas ganz anders machen auf dieser neuen Platte. Er hat sich mit malischen Musikern, sagt man das, Musikern aus Mali zusammengetan und seine Beats und Loops mit deren Musik verwoben. Ich finde das ethno-kitschig, gestrig und ziemlich fade.
Saint-Germain und Sitting Here aus der Platte, die auch einfach Saint-Germain heißt. Auch da ist ihm nicht viel eingefallen.
Ja, das ist natürlich, ich meine, er hat sich diese malischen Musiker rangeholt, ne, hat die offensichtlich bezahlt.
Offenbar.
Hatte wohl laut eigener Aussage gar keine Ahnung von Musik aus Mali, was ich schon sehr bezeichnend finde. Einfach nur was anders machen wollen. Und dann denkst du so, ich meine, weiß gar nicht, wie sowas funktioniert. Weißt du, hörst dann vielleicht an irgendeiner Ecke irgendwas aus Mali, fragst so, ah, wo kommt das denn her? Dann sagt dir jemand aus Mali und dann entscheidest du dich, ah, jetzt mache ich da ein Album. 15 Jahre später. Ich finde das irgendwie komisch. Insgesamt ja, auch so als Konstrukt.
Völlig unglaublich. Ich meine, ich mutmaßlich wohnt er in Paris. Und Paris ist, dürfte eine der größten afrikanischen Städte außerhalb des Kontinents sein. Und du kannst dort afrikanischer Musik einfach nicht entgehen. Also das ist so gigantisch dort. Die Frage ist halt, was er damit gemacht hat. Ne? Also,
ja. Das ist halt so wie so eine König der Löwen-Ausgabe von Afropop oder irgendwie sowas. Also so Ich frage mich, ob es überhaupt irgendeinen Bedarf für so eine Musik noch gibt. Also es ist ja so, es ist ja letztlich schon, die Platte, die kann man ja so durchlaufen lassen und die stört null irgendwie, wenn sie irgendwo im Hintergrund, also es sei denn, man hat irgendwie so eine Art Hörallergie gegen so afrikanisch klingende, aber nicht wirklich afrikanische Sachen irgendwie. Also es ist ja im Grunde schon sowas, was Kruder und Dorfmeister oder ich weiß nicht, vielleicht Moby in den späten 90ern mal gewesen sind oder sowas. Aber ich frage mich, gibt es heute wirklich noch einen Bedarf für sowas, so eine sedierende Musik, die irgendwie so ja eher so wie so Raumbeduftung funktioniert oder irgendwie sowas?
Wie weit sind wir bei Café Del Mar?
Hört das noch jemand? Ich weiß es nicht. Ich kapiere es echt nicht. Also gibt es diesen Heini noch, der Café Del Mar macht irgendwie?
José Padillo.
Außer auf Ibiza heißt. Natürlich. Da muss er natürlich irgendwie nach wie vor noch seinen Nachtcafé da irgendwie beschallen oder sowas. Aber ich weiß es nicht. Also ich bin da echt draußen.
Also ich finde es fast tragisch. Also ich, wenn man das liest, ich glaube, man wird ihm nicht gerecht, wenn man sagt, er hat sich da einfach mal malische Musiker ins Studio geholt. Also der scheint sich wirklich lange auch über einen längeren Zeitraum mit der Musik, die hier erklingt, auch beschäftigt zu haben. Aber dann ist das Tragische eben, dass er sich 15 Jahre später eigentlich keinen Schritt weiter bewegt mit seiner Musik. Also obwohl er jetzt irgendwie versucht, neue Elemente einzubauen, klingt es halt wie vor 15 Jahren. Und was mich auch dann, was ich dann auch noch sehr anstrengend zusätzlich finde, dann hat das Album ja auch noch sowas Musikologisches, weil er versucht ja dann auch irgendwie die Verbindung Afrika und Blues herzustellen. Also er will ja irgendwie dann auch noch nachweisen, dass wir hier also etwas hören, was quasi die Wiege des Blues ist, und deswegen samplet er dann halt auch noch R.L. Burnside und Lightning Hopkins und so. Und dann fängt es an, finde ich, richtig aua zu werden, so wo ich denke, so, na, das muss jetzt nicht, also das eine ist, dass man sich soundtechnisch nicht weiterentwickelt, okay, hat vielleicht seine Berechtigung auch gehabt in einer bestimmten Zeitfenster, aber dann dieses noch hinzuzufügen, ja. Da war es dann irgendwie für mich, das war mir dann zu viel des Guten.
Ich meine, das ist ja eine spannende Geschichte. Also wenn wir uns nochmal zurückbeamen in die 90er Jahre, Berlin mit all diesen komischen Clubs und dieser Musik, die man dann Downbeat nennt oder wir nannten es Schwabbel damals. Ja, ich kam eher so aus der Jungle-Szene.
Schwabbel ist doch das, was am Braten ist, oder?
Aber das existierte natürlich, viele Welten existierten damals parallel und manchmal gab es auch Berührungsmomente. Aber das hier, das war ja richtig, richtig groß. Also ja. Techno verkaufte nicht viel Platten, Jungle verkaufte kaum Platten. Und diese Typen, ich meine, er hat 1 Million LPs von seinem Debüt verkauft. 1 Million. Mini, also sind wahrscheinlich noch ein paar mehr. Das ist also richtig hineingedrungen in so eine Szenerie, die dann natürlich auch weit über dieses Clubleben hinausging, aber die so dachte, so ist also dieses Clubleben, also das wenn du fragst, ist der Bedarf, also ich kann mir schon vorstellen, Leute, Saint-Germain, da greife ich doch nochmal zu, das war ja was Ordentliches. Die Typen selber aber sind, glaube ich, komplett auch gefangen in dieser, in dieser schönen, klingend Welt, in dieser Art und Weise Beats zu machen, in dieser Art und Weise umzugehen mit Einflüssen oder so, das ist hier sehr 1:1 irgendwie. Zigmal besser gemacht, wenn auch gleich da schon komplett unnötig, die Blues-Samples, du hast es schon erwähnt und so weiter. Das finde ich schon faszinierend, also spannend und faszinierend, wie komplett jemand die elektronische Musikwelt der letzten Jahre ausbilden kann. Ja
eben, der muss echt so einen totalen Tunnelblick haben, also was elektronische Musik angeht, aber eben auch was afrikanische Musik oder auch was die Wechselwirkung von afrikanischer und europäischer Musik angeht, also auch alles, was jetzt, keine Ahnung, Tony Allen in den letzten Jahren gemacht hat oder Damon Albarn oder so mit auch in Mali oder so, Ich weiß nicht, also entweder er versteht wirklich Musik nur als Klangtapete irgendwie oder irgendwas ist da ja ein blinder Fleck irgendwie bei ihm.
Aber das Tragische daran ist ja, dass er nicht nur stehen geblieben ist, sondern sich fast noch ein bisschen zurückentwickelt hat. Damals vor 15 Jahren, seine Sachen, ich habe mir die gerade nochmal angehört, dieses Boulevard-Album, das war schon gute, das waren Housebeats.
Ja, das war tolles.
Hier sind ja keine Housebeats mehr. Ja. Verbunden mit so einer, mit Jazz irgendwie, und das war damals ziemlich weit vorne so. Und davon, der ist, da ist nichts mehr vorne gerade.
Real Blues heißt dieses Stück. Real Blues, Saint-Germain mit Musikern aus Mali hier in Begleitung aus seinem neuen Album, heute erschienen und deshalb auch hier im Soundcheck. Ja, das ist, das hört sich dann eigentlich ganz gut weg so, aber cui bono, wie wir Lateiner sagen, wem nützt es?
Ach ja.
Nee, das ist, also das Ding ist ja, was passiert da? Wie geht man mit diesem Clash um? Oder was lässt man zu? Wo ist das Übergewicht oder so? Das Mali-Music-Album von Damon Albarn fiel im Gespräch hier schon. Und das zählt zu meinen absoluten Lieblingsplatten, weil er ohne großes Vorwissen damals dahin gefahren ist, hat mit den Leuten gejammt, hat, ich weiß nicht, zig Stunden DAT-Kassetten gab es damals noch mitgebracht und hat dann in der Postproduktion so ein irrsinniges, psychedelisches, merkwürdiges Werk draus gemacht. Amadou und Mariam, die sozusagen so eine elektrifizierte Mali-Rock-Version spielen, finde ich weitaus aufregender als das, was wir gerade gehört haben. Es ist mir alles ein bisschen unklar. Also es ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier wird eine musikalische Kultur in so ein Fahrwasser gegossen, das das Ganze eben irgendwie angenehm machen soll. Und aber irgendwie scheitert dann doch. Immer wieder, also ja.
Naja, also ich meine, letztendlich wird hier diese traditionelle Musik so ein bisschen wie so ein Subjekt begriffen, meiner Ansicht nach. Also der hat ja mit diesen Musikern zusammen gespielt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er ihnen die Loops vorgespielt hat, die er sich so vorstellt, oder ob er sie einfach hat spielen lassen und das auch aufgenommen hat und dann da in seine Loops mit reingepackt. Aber ich glaube, er hat sie nicht ernst genommen, so in dem Sinne. Und eigentlich ist doch die Musik, also wenn man mal dieses W-Wort nennen möchte, die Weltmusik, die ist doch schon längst ganz, ganz woanders, schon seit Jahren, so nur als Stichwort so Global Ghetto Tech und sowas. Also da passieren völlig andere Dinge und dann kommt der nochmal hier praktisch aus dem, ja, aus der Mottenkiste holt er irgendwie dieses Format raus, das Kaffeehaus, Chill-Out-Sounds, und schafft es einfach nicht daraus, was Relevantes zu machen. Das ist eigentlich fast ein Armutszeugnis.
Ja, ich habe Petit Noir, war kürzlich in der Sendung hier, ein Typ aus Südafrika mit Wurzel im Kongo, der so eine Art afrikanische Depeche-Mode-Musik macht, ohne zu wissen, wer die überhaupt waren, wie er behauptet. Aber wo die Beats eben schon klar sind, wo die herkommen, aber was entsteht daraus? Ein grandioses Album, das ich heute wirklich immer wieder gerne höre. Einfach eine fantastische Atmosphäre und so. Und das hier ist schlichtweg Pillepalle.
Ja, und ich meine, dass das irgendwie schiefgehen würde, das konnte man ja eigentlich schon aufgrund des Cover-Motivs sehen. Also wo so ein Gesicht, vielleicht das von Ludovic Navarre, ich weiß nicht genau,
ja, ist es wohl,
so eingesunken ist, so von fast von Sand bedeckt irgendwie komplett, aber der Sand, beziehungsweise das Gesicht, bildet dann zufällig die Form von Afrika irgendwie oder irgendwie so eine an Afrika erinnernde Form.
Stimmt.
Stimmt. Das alleine schon so unendlich kitschig irgendwie. Ja. Und das passt dann leider auch zu der ganzen Platte, die, ja, ich kann mich da auch nur wiederholen, die man echt super gut hinten irgendwo ganz weit hinten im Hintergrund laufen lassen kann, aber that's it.
Saint-Germain und How Dare You, könnte ich auch sagen. Wie kannst du nur? Das ist die Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Niete, Niete.
Die beiden Nieten kamen von Martin Böttcher und mir. Danke, Martin, fürs Kommen.
Ja, danke auch.
Geht in Ordnung von Jörg Wunder.
Tschüss, Jörg.
Tschüssi.
Und Sten Lorenzen.
Ja, der hat das für mich ist es nochmal ein, geht in Ordnung für Rose Rouge, hat es nochmal aufgewertet.
Nächste Woche bist du schon wieder hier. Lissa Hirsemann diese Sendung moderiert. Ich bin nächste Woche nicht da und Stefan Lindner ist auch nicht da. Jede Woche ein neuer Techniker, ist auch schwierig für uns, sich die Namen immer dann zu merken.
Mein Name ist Andreas Müller. Israel Nash liegt jetzt auf aus seiner Platte Israel Nash Silver Season, das Stück Mariner's Ode. Und nach den Nachrichten gibt es dann hier weitere traurige Musik mit Jürgen König und Lost in Music. Tschüss.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.